Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohleknast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0 aus Düsseldorf. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, dass mein Kollege Hans die Fälle, über die wir reden, als Polizei- und Gerichtsreporter begleitet hat und mir erzählt, was er damals erlebt hat. Für den Fall die Mumie von der Kö gehen wir allerdings ins Jahr 1930 zurück. Und da war Hans, bei allen Gehässigkeiten, die ich sonst über sein Alter sage, noch nicht wirklich dabei. Wir hören also jetzt erstmal die Nachrichten.
Am 26. Mai 1930 geht beim zuständigen Amtsarzt der Stadt Düsseldorf ein merkwürdiger Brief ein. Ein Luigi Mancini bittet darum, seine Frau aus Genua in das Haus an der Kö holen zu können, in dem er lebt. Eigentlich unproblematisch, aber die Frau ist seit 2 Jahren tot. Es beginnt ein wochenlanges Tauziehen um diese Leiche. Eine Zeitung nennt sie die Mumie von der Kö.
Hans, der Fall klingt schon super, allerdings erstmal nicht nach einem Verbrechen. Warum stellst du uns den Fall heute trotzdem vor?
Ja, es geht tatsächlich nicht um ein Verbrechen. Es geht nicht um Mord und Totschlag oder Betrug. Es spielt eine Leiche eine Rolle und der Fall ist absolut skurril. Du hast es eben ja schon in der Ansage erwähnt. Es geht um eine Mumie, die Mumie von der Kö. Und die hat es da tatsächlich gegeben. Und zwar im Haus Königsallee Nummer 12. Und der Fall ist, und deshalb machen wir es hier, absolut erzählenswert. Und hat ein enormes juristisches Nachspiel gehabt, bis das alles mal geklärt war mit dieser Mumie. Das war nämlich nicht ganz so leicht, wie man das sich vielleicht heute vorstellt.
Wie war die Kö damals? Also ich sage, du warst nicht live dabei, aber du hast wahrscheinlich mal gelesen. Genau, in Gedanken vielleicht.
Ich mache permanent Zeitreisen zurück.
Aber du hast ja wahrscheinlich mal gelesen, wie Kö damals war.
Also
wie
ja, war Kö in sie den war 30ern? Schon, sie war nicht mit heute vergleichbar, aber es gab schon Geschäfte, es gab Restaurants. Es war so eine Bummelallee, nenne ich es mal. Ne? Den Stadtgraben und so, das gab es ja alles schon. Und das war schon eine bürgerliche Gegend, aber mit heute nicht vergleichbar.
Dann kommen wir mal zu dem Mann, der da gewohnt hat und der sich ja die Mumie dann nach Hause geholt hat. Luigi Mancini. Wer ist das? Wie ist dessen Geschichte?
Der ist, wie es der Name ja schon andeutet, der Mann ist Italiener. Der lebte oft in Düsseldorf, aber nicht nur, und stammte eigentlich aus Mailand. Er nannte sich auch Dr. Luigi Mancini, was aber daran liegt, dass in Italien, auch heute noch übrigens, wenn du einen akademischen Grad hast, da wirst du oft angesprochen mit Dottore. Und der hat das damals ein bisschen ausgenutzt, obwohl er nicht wirklich einen Doktortitel hatte, zumindest gibt es darüber keine Unterlagen, hat er sich also gerne dieses DR-Punkt vor seinen Namen gesetzt. Er hat in Mailand als Anwalt gearbeitet und hatte mit seiner Frau Wilhelmine, der Name sagt, dass sie keine Italienerin war, und einigen ihrer Geschwister auf der Kö ein Weinlokal in dem Haus Nummer 12. Und das hieß Weinlokal Pasquale Facenda. Denn Facenda war der Familienname von Wilhelmine, die diesen deutschen Vornamen hatte, weil sie in Düsseldorf geboren war und ihre Mutter Deutsche war. Eine Familie, eine geborene Kropp. Und die hat einen Italiener geheiratet, Facenda.
Ist so nach Italien gegangen, hat wiederum Herrn Mancini kennengelernt.
So genau.
So ist das hängt das alles zusammen. Ja. Das heißt also, dieses Weinlokal haben dann sowohl die Familie Mancini oder Herr Mancini und die Familie seiner dann schon verstorbenen Frau betrieben.
Also der Name sagt das ja schon. Ne? Facenda, das war die Familie der Frau. Das Weinlokal wurde nach allem, was ich gelesen habe, in erster Linie von der Familie betrieben. Aber er war da mit drin. Das war nicht nur ein Weinlokal, es war auch ein Weinhandel. Und er hat auch mit Likören gehandelt und so. Gibt es entsprechende sehr interessante Werbeplakate aus der Zeit.
Nun ist Wilhelmine unsere Mumie. Wie ist sie zur Mumie geworden?
Dafür musste sie natürlich sterben. Und zwar ist sie gestorben in Genua. Und zwar 2 Jahre, bevor hier dieser Fall aufploppte. Das heißt, sie war schon länger tot, als Herr Mancini mit der Absicht an die Stadt Düsseldorf herantrat, seine Frau mit nach Düsseldorf zu holen. Das klang zuerst mal ganz normal, ne? Die leben in Italien und die kommt jetzt halt nach, aber da war sie schon 2 Jahre tot. Sie war in Genua gestorben, 2 Jahre zuvor.
Und ist dann da einbalsamiert worden und...
Ja, da legst du gleich schon den Finger auf einen ganz wunden Punkt. Herr Mancini hat das behauptet, die sei da fachgerecht konserviert worden, einbalsamiert worden von entsprechenden Fachleuten. Da gab es aber auch widersprüchliche Aussagen dazu. Auf jeden Fall, die Leiche war da, die lag in einem Sarg, die war in Italien und er wollte die nach Düsseldorf holen.
Woran ist sie gestorben?
Also an keinem Verbrechen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, die hatte wohl Leberkrebs. Das hat insofern eine große Rolle gespielt, weil man auch mal eine Zeit lang gedacht hat, die wäre vielleicht an einer Infektionskrankheit gestorben, was die Sachlage nochmals geändert hätte. Aber sie ist an Leberkrebs gestorben.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um unseren Gast hier im Podcast zu begrüßen. Viktoria Frankenheim ist Geschäftsführerin des Bestattungsunternehmens Frankenheim und erklärt uns einiges zum Thema Balsamieren und Mumien.
Also es gibt Verhältnisse, die gegeben sein müssen, damit der Körper nach dem Versterben das tut, wofür die Biologie ihn gedacht hat, nämlich die Verwesung. Und das findet im Idealfall, wenn man so möchte, unter der Erde statt, was ja in dem Fall nicht der Fall war. Aber es muss ausreichend Luftaustausch im Boden gegeben sein und auch ausreichend Wasser gegeben sein. Dass im Grunde genommen die Bakterien, die wir im Körper haben, die dann einfach das anfangen zu tun, was sie tun sollen, arbeiten können. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es eben verschiedene Konsequenzen daraus. Und eine Konsequenz ist eben die Mumifizierung. Das heißt, man hat im Endeffekt die Austrocknung eines Verstorbenen, einer Leiche. Das heißt, es ist einfach nicht Wasser vorhanden und der Körper bleibt in den Verwesungsschritten stehen.
Wird das heute noch professionell gemacht? Also ist das eine Anfrage, die es zumindest gelegentlich bei Ihnen gibt oder bei Kolleginnen und Kollegen von Ihnen?
Nee.
In anderen Ländern? Also ist das etwas, was woanders noch verbreitet ist?
Also ich kenne das nicht. Was es gibt, ist die Einbalsamierung. Das ist aber was ganz anderes. Ne? Also da wird im Endeffekt der Leichnam konserviert im Sinne von, es wird das Blut entnommen und eine chemische Flüssigkeit dafür eingeführt im Körper, die dann dafür sorgt, dass eben dieser biologische Prozess, der dann losgeht, dass der eben gebremst wird, gehemmt wird. Das ist beispielsweise bei Flugüberführung so. Das ist in südlichen Ländern. In Frankreich ist das total üblich. Amerika, ja, also da, Wahnsinn, was die da machen. Da ist es wirklich im Grunde genommen so, dass der Verstorbene fast wieder so hergerichtet wird, dass er fast schon wieder lebendig aussieht. Ne? Also dann, das ist eine rosa Flüssigkeit, diese Einbalsamierungsflüssigkeit, und die sorgt halt dafür, dass die Haut diesen rosa Teint erhält, ne? Und die Amerikaner machen das eben ganz, ganz krass, so dass man dann wirklich das Gefühl hat, derjenige schläft nur. Was dann aber trauerpsychologisch natürlich total, ja, einfach nicht zielführend ist. Ne? Weil man muss ja schon begreifen, derjenige ist jetzt verstorben. Wir machen das hier in Deutschland auch. Beispielsweise, wenn wir dann jemanden nach Italien überführen, nach Griechenland überführen, dann wird der Verstorbene eben einbalsamiert, damit eben gewährleistet ist, dass der Flugtransport reibungslos klappt, ohne dass jetzt der Höhenunterschied oder was auch immer eben Einfluss auf den Verstorbenen haben. Bakteriell gesehen ist das aber auch eben in vielen Ländern Vorschrift, dass das Land sagt, wir nehmen den Verstorbenen nur auf Luftwegen mit, wenn eben die Einbalsamierung nachgewiesen ist. Und auch da wieder den trauerpsychologischen Aspekt. Es gibt vor Ort noch Familie, die sich gerne verabschieden möchte. Nun passiert ein Flugtransport nicht von heute auf morgen. Und auch da ist es natürlich sinnvoll, dass man den Verwesungsprozess ein bisschen entschleunigt, ne?
Ich denke jetzt als Laie immer bei Balsamieren eben, dass man die irgendwie äußerlich behandelt, die Person. Aber das ist dann eine falsche Vorstellung. Also es kommen weder irgendwelche Mullbinden drum, noch wird derjenige eingecremt, sondern es ist tatsächlich rein innerlich, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
Rein innerlich, genau.
Okay, jetzt haben wir verstanden, wie Mumifizieren funktioniert. Jetzt geht es aber vor allen Dingen um die Frage, gelingt es Luigi Mancini tatsächlich, seine Frau, die vielleicht einbalsamiert war, nach Düsseldorf zu holen? Hans, warum wollte der das überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, mehrere Gründe. Also erstmal behauptet er, er liebe seine Frau auch 2 Jahre nach ihrem Tod immer noch abgöttisch. Und er wolle nicht von ihr in irgendeiner Weise räumlich getrennt sein. Es sei ihm ganz wichtig, die immer in seiner Nähe zu haben. Und deshalb würde er diesen Wunsch auf jeden Fall umsetzen wollen. Er hat nach allen Briefen, die ich von ihm gelesen habe, und er hat einiges geschrieben an die Stadtverwaltung Düsseldorf, es kommt immer wieder diese Aussage, große Liebe, ganz viel Nähe, große Trauer, ganz wichtig, die Frau immer zu sehen. Auch jetzt, wo sie in einem Sarg liegt, der übrigens ein kleines Fenster hatte, sodass er die wirklich sehen konnte. Und das sei ihm so wichtig und deshalb wollte er die nach Düsseldorf holen. Aber da war noch die Rede davon, dass er sie dann doch irgendwann beerdigen möchte.
Ja, es klingt für mich tatsächlich auch so, als wäre das wirklich eine romantische Geschichte, weil fast keine andere Erklärung irgendwie funktioniert. Ne? Also das ist, einen anderen Sinn kann man darin ja eigentlich nicht erkennen.
Also ich glaube, wenn heute ein solcher Fall aktenkundig würde oder sogar vor Gericht käme, würde man den untersuchen lassen auf seine Zurechnungsfähigkeit.
Das ja, aber Romantik ist ja bisweilen an der Grenze des Rationalen und dahinter.
Das ist korrekt. Und bei ihm war es offenbar in Teilen zumindest dahinter.
Ja. Wie ist das jetzt? Ich versuche mich gerade mal in die Perspektive dieses Stadtoberarztes zu versetzen, der diesen ersten Brief ja bekommt. Ist das eine sehr ungewöhnliche Sache oder ist das vielleicht in der Zeit auch etwas, was irgendwie anders wahrgenommen wird? Wie meinst du, hat dieser Dr. Albrecht das aufgenommen?
Also dieser Dr. Albrecht, der war ja so eine Art amtlich bestallter Arzt. der hatte unglaublich Geduld. Und der hat das Ganze auch mit viel Toleranz behandelt, aber der kannte natürlich die in Deutschland geltenden Regeln und der wusste, das geht nicht. Du kannst hier eine Leiche nicht in deiner Wohnung irgendwo behalten, länger als ein paar Tage. Da gab es, das hat er auch später formuliert. Dazu muss man aber wissen, dass der Umgang mit Toten in Italien eine ganz andere Kultur hat als in Deutschland, übrigens bis heute. Erstmal gibt es in Italien ja so Beinhäuser, wo die Knochen von Toten aufbewahrt werden. Dann gibt es in Italien eine ganz große Kultur von mumifizierten Toten, die noch zum Teil Jahrzehnte und Jahrhunderte nach ihrem Tod noch betrachtet werden können. Ich war selber mal in den Katakomben von Palermo, wo also wirklich historische Figuren, die seit 300, 400, 500 Jahren tot sind, in ihrer Originalkleidung zu sehen sind und dort mumifiziert sind durch das trockene, kühle Klima unten in diesen Katakomben. Ich kann übrigens jedem nur raten, wer da mal ist, wer nervenstark ist, da mal runterzusteigen, sich das anzugucken. Es ist unfassbar. Und das ist in Italien nicht so ungewöhnlich. Ich selber habe mal in Lazio in der Nähe von Rom in einer Kirche die Leiche eines Kindes in einem Glassarg gesehen. Die war irgendwie behandelt worden und die sah so aus, als wäre sie erst vor ein paar Tagen gestorben. Das Kind sah völlig normal aus. Und dieses Kind kann sich jeder angucken in dieser Kirche.
Das heißt, wir reden nicht über Skelette, sondern tatsächlich nach wie vor über gut erhaltene tote Körper.
Wobei gut erhaltene tote Körper, wobei die mumifizierten Körper da in Palermo, die sehen schon gruselig aus. Ne? Aber sie sind nicht verwest und du siehst keine Skelette.
Gilt das auch für unsere Wilhelmine? Also war die auch nach wie vor gut erhalten?
Nachher hat sich herausgestellt, und das sah man auch durch das Fensterchen, dass die Leiche in einem ziemlich gut erhaltenen Zustand noch war.
Also dafür, dass sie 2 Jahre tot war?
Dafür, dass sie 2 Jahre tot war. Wenn sie normal irgendwo beerdigt worden wäre, wäre sie nach 2 Jahren natürlich verwest. Aber man hat offenbar, und da hat er nicht gelogen, nach ihrem Tod in Genua hat man die Leiche, wie auch immer, konserviert.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Okay, was hat der Dr. Albrecht jetzt Herrn Mancini erlaubt im Rahmen der Möglichkeiten?
Er hat ihm natürlich erlaubt, seine verstorbene Frau nach Düsseldorf zu holen, hat dabei aber ganz klar von vornherein gesagt, wie hier die Regeln sind und hat gesagt, nach einer bestimmten Anzahl von Tagen, 5 bis 7 sind es, soweit ich mich erinnere, muss diese Leiche dann beerdigt werden. Und dem hat Mancini auch zuerst zugestimmt und hat dann auch gesagt, ja, das wäre okay. Er hätte auch schon ein Grab auf dem Nordfriedhof, eine Gruft in Auftrag gegeben. Daran werde gearbeitet. Die sei noch nicht ganz fertig. Und bis die fertig ist, wolle er seine verstorbene Frau bei sich in der Wohnung lassen, in diesem Sarg, und sie dann beerdigen. Und das hat dieser Dr. Albrecht dem auch geglaubt. Es gab aber keinen Grund. Der Brief ist aktenkundig. Und das klingt so, als hätte der die Absicht, okay, ich hole die nach Düsseldorf, dann wird die hier beerdigt und alles ist gut.
Wie hat die Familie darauf reagiert? Also ich weiß nicht, ob, ich kann es mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, aber ist das etwas, wo die sagten, super, dass er die jetzt da hinholt und irgendwie auch seinen Totenkult da pflegt? Oder ist das eher etwas, wo man doch reserviert reagiert und gesagt, hier in Genua könnten wir sie eigentlich auch ganz gut begraben?
Also die Familie, da reden wir ja über die Familie Faccenda. Da klingt eindeutig durch in der ganzen Korrespondenz, in den Aussagen, dass es da offenbar zwischen Herrn Mancini und der Familie Faccenda nicht allzu gut lief. Also ich würde mal sagen, die waren absolut uneinig. Es gab relativ schnell eine Aussage von einem Bruder der Verstorbenen, der sagte, die ist in Genua überhaupt nicht einbalsamiert worden. Man hat die zwar ein bisschen konserviert, aber von einbalsamieren, so wie mein Schwager das behauptet, könne keine Rede sein. Und auch als der dann anfing zu versuchen, die Leiche bei sich zu behalten, hat die Familie dagegen auch protestiert. Also die wollten das nicht.
Ja, dann haben wir jetzt 2 gegensätzliche Wünsche oder Meinungen. Wir haben auf der einen Seite Herrn Mancini, auf der anderen Seite die Familie der Verstorbenen. Wie hat der Arzt denn dann entschieden?
Also der Arzt hat erstmal seinen Leuten und den Behörden empfohlen, das Ganze wohlwollend zu prüfen. Da gibt es also ein Zitat. Der war offensichtlich, der hatte Geduld und hat offenbar die Story da von dem trauernden Ehemann geglaubt und hat gesagt, also wir wollen dem jetzt hier nicht keinen Druck machen, der soll in aller Ruhe sich von seiner Frau verabschieden. Also der hat im Prinzip drauf gepocht, jetzt nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern das Ganze ein bisschen großzügiger auszulegen.
Wie Herr Mancini argumentiert hat, ist sehr ausführlich dokumentiert. Es gibt im Düsseldorfer Jahrbuch im Jahrgang 2013 einen größeren Beitrag von Benedikt Mauer zu dem Fall. Und darin sind die Briefe tatsächlich auch abgedruckt und wir hören jetzt einige Ausschnitte daraus.
Leiche ist dann hier im allgemeinen Sinne des Wortes zu verstehen, nämlich im Sinne von verstorbenen Organismen, welche der Verwesung ausgesetzt sind. Bestimmungen über Abtransport von Verstorbenen gibt es nur für Verstorbene, welche durch ansteckende Krankheiten verschrieben sind, Polizeiverordnung vom 12. August 1913. Irrtümlich ist die Behauptung, dass meine Frau nicht einbalsamiert worden sei. Es gibt nicht nur operative Einbalsamierungen. Die modernsten Systeme im Gegenteil sehen davon ab. Diese bestehen entweder in einer Tränkung des Körpers unter Druck durch Sublimat- und Formalinlösungen und oberflächliche Streuung von Sublimatpulver und Salicylsäure oder durch besondere Balsamsubstanzen. Die Privataufbewahrung von lieben Verstorbenen kann auch selten sein, weil dazu kostspielige Mittel und gewisse Pietätsgründe notwendig sind, welche nicht alle haben. Damit ist aber nicht gesagt, dass es deswegen verboten ist. Im Altertum schon war das bekannt. Die Herren von Schlössern bewahren die lieben Verstorbenen in Glaswannen, welche mit Alkohol gefüllt waren. Könige, die in den Krieg zogen, brachten manchmal dieselben immer mit sich. Heute zum Beispiel ist der weltberühmte Komponist Puccini in seiner Villa zu Torre del Lago in seinem Salon neben des Flügels aufbewahrt und der bekannte englische Schriftsteller und Spiritist Conan Doyle ist im Rosengarten seiner Besitzung in Sussex bestattet. Ferner, da meine Gattin, keine Gemeindeangehörige des Stadtgebietes, noch in Düsseldorf verstorben ist, würde sie noch nicht einmal das Recht haben, in den hiesigen Friedhofe bestattet zu werden. Ohne besondere Erlaubnis, deren Ersuchen natürlich von mir, deren Erbe, zustehen würde. Mit einem Wort gesagt, handelt es sich um eine Privatangelegenheit und ich bitte Sie, dieselbe als solche zu behandeln und mir zu überlassen. Hochachtungsvoll, Dr. Mancini. Ich würde zur Verteidigung der Behörde Folgendes der Presse mitteilen. Erstens, eine Bestimmung für die Bestattung von Mumien bestehe nicht und kann auch nicht bestehen. Die Bestimmung würde sogar im Widerspruch mit dem Begriff der Mumie selbst stehen. Es würde keinen Zweck haben zu mumifizieren, wenn man nachher die Mumie beerdigen müsste. Zweitens, die Behörde, durch ihr Eingreifen, würde sich des Diebstahls schuldig machen. Die Voraussetzungen des Paragraphen 242 Strafgesetzbuches würden ja alle zutreffen, mit der Qualifikation der Ziffer 2 noch dazu. Nach deutschem Recht steht das Eigentum eines Leichnams dem Erben zu. Dieses Eigentum hört auf und geht der Stadtverwaltung über, sobald ein Leichnam dem Friedhof überliefert wird. Das ist deutsches Recht. Auf Mumien, welche etwa sich im Gebiet Düsseldorfs befinden könnten, hat die Stadt Düsseldorf keinen Anspruch. Selbst dann nicht, wo sie glaubt, durch deren Wegnahme sich gegen die Presse schützen zu können. Ich bitte Sie, verehrter Herr Dr. Haas, sich von solchem Unrat von Menschen nicht beängstigen und bestimmen lassen zu wollen. Ich stehe Ihnen und der Behörde bei mit den besten Kenntnissen des deutschen Rechts, wie Sie vielleicht bemerkt haben werden, und ich bin kein junger, sondern ein alter Jurist. Keine von den Geschwistern Fatschende haben sich in die Sache einzumischen, da keiner Erbe ist und keiner in meinem Haus zu sagen hat. Diese ist übrigens nur eine Anmaßung und eine Gehässigkeit der Geschwister Fatschende, nunmehr dafür sehr bekannt.
Okay, Hans, jetzt haben wir einen ziemlich guten Eindruck davon, wie das da so hin und her geht und wie die Wortklaubereien verlaufen sind. Mal ganz praktisch gedacht, die Leiche ist ja immer noch in der Wohnung an der Köhe 12. Wie hat Herr Mancini die da aufbewahrt?
In einem Zinksarg. Also Zinksärge waren und sind sehr beliebt, weil wenn du etwas wirklich hermetisch, luftdicht verschließen wolltest. Ne? Also in der berühmten Kapuzinergruft in Wien, die Habsburger, die wegen alle in Metall sein, Zinksärgen. Und das hier war ein Sarg aus Zink kombiniert mit Nussbaumholz, mit dem berühmten Fenster. Und der wurde auch immer von ihm geschmückt mit Blumen. Und Leute, die ihn gesehen haben, haben gesagt, irgendwie sah das Ding aus wie ein Möbelstück in diesem Haushalt. Und ein Journalist, einer der Süddeutschen Sonntagspost, dem es gelungen ist, da reinzukommen, das war ein Düsseldorfer Journalist, der hat das so beschrieben, ich zitiere den Mann: Auf einem wenig hohen Podest steht der Sarg. Weiße Seide umschlingt einige Palmwedeln, die auf dem Sargdeckel liegen. Meiner innigst geliebten Frau, willkommen, so steht es auf der Seite. Dann sieht man ein Täfelchen mit den Namen und mit den Jahreszahlen und schaut durch ein ovales Fensterchen in das Innere des Sarges.
Also für mich klingt das wirklich erstmal wie bei so einer Trauerfeier, ne? Also wo so ein Sarg aufgebahrt wird oder auch die Leiche im Zweifel aufgebahrt wird, das Ganze geschmückt ist und man eben, genau, so Jahreszahlen hat, Geburtsdatum und Sterbedatum und so weiter. Ist das wie so eine durchgehende, dauerhafte Trauerfeier?
Ja, er hat das nicht so empfunden. Er hat zwar um seine Frau getrauert, aber er war ja immer alleine mit ihr. Er hat im Prinzip das Beisammensein mit seiner Frau zelebriert. Er hatte auch behauptet, er verbringe täglich viel Zeit weinend an diesem Sarg. Es waren ja keine anderen Leute da.
In welchem Zimmer war das? Weißt du das? Ist das das Wohnzimmer? Ist das das Schlafzimmer?
Nein, es war ein Zimmer neben dem Wohnbereich. Also es gibt ein Foto vom Haus, wurde es angekreuzt. Es war im Wohnbereich, aber nicht, und es war nicht im Schlafzimmer, es war nicht im Wohnzimmer, es war aber unmittelbar, es war Teil der Wohnung, so kann man das sagen.
Ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, um sich nochmal mit rechtlichen Fragen aus heutiger Sicht zu beschäftigen. Deshalb begrüße ich abermals unseren Gast Viktoria Frankenheim und würde gerne mit ihr darüber sprechen, wie Aufbahren und wie zu Hause Trauern heute geregelt ist. Gibt es das heute noch, dass Menschen ihr Verstorbenen zu Hause aufbahren?
Selten, aber es gibt es tatsächlich noch. Und das ist eigentlich auch was, was ich immer ganz schön finde. Man kennt das ja von früher, ne? Da hat man ja immer so die Geschichten von den Generationen vor uns. Da ist jemand verstorben und der liegt dann entweder noch im Pflegebett oder wird schon in den Sarg umgebettet, inmitten der Familie, und alle kommen und verabschieden sich. Und es findet dann wirklich schon unmittelbar nach Versterben wirklich das Abschiednehmen statt im Kreise der Familie. Und das ist eigentlich sehr schön. Das wird heute aber nicht mehr so häufig nachgefragt, aber es gibt es tatsächlich noch. Viele Menschen, wenn derjenige jetzt zu Hause verstirbt, was zugegebenermaßen auch immer seltener passiert, ne, das ist ja für uns alle immer so die Vorstellung, die lieben Menschen, die wir um uns haben, sollen friedlich im Bett einschlafen, ohne diese Krankenhaussituation zu haben oder was auch immer. Das heißt, wir haben zum einen eben auch die Fälle, die weniger werden, die zu Hause versterben, und dann häufig so, dass die Menschen glauben, okay, der ist jetzt tot, der muss jetzt hier weg, ne? Weil die dann Angst haben, das, was die Biologie dann vorgesehen hat, das geht direkt los. Ja, der letzte Atemzug ist getan und die Leiche fängt an zu verwesen. Das ist ja nicht so, ne? Man kann sich die Zeit schon nehmen, und das darf man bis zu 36 Stunden tatsächlich auch tun. Und wenn wir bei Anrufen der Familie merken, die haben jetzt gerade noch das Bedürfnis, dass da ein bisschen der Druck rausgenommen wird, dann beraten wir dahingehend auch, dass wir eben sagen, ja, sie dürfen, ne, also überlegen sie sich das, wenn sie das möchten, dann machen wir das gerne möglich, dann kommen wir erst morgen. Ne, wenn jetzt der Sterbefall irgendwie am Nachmittag eintritt, dann kann man sich ja Zeit lassen bis zum nächsten Vormittag. Und das wird dann manchmal in Anspruch genommen, manchmal eben auch nicht. In ganz seltenen Fällen haben wir das auch, dass wir dann zu der Familie hinfahren und schon mal eine grundlegende Versorgung des Verstorbenen vornehmen, dass eben schon mal gewährleistet ist, dass keine Flüssigkeit mehr austritt. Und das hilft dann auch schon viel. Das ist dann einfach so das, wo bei den Menschen das Kopfkino losgeht. Und wenn die dann wissen, das haben wir jetzt verhindert, dann können die auch beruhigt noch Abschied nehmen.
Ja. Sie haben gerade die 36 Stunden schon genannt als eine der Bedingungen. Was gibt es sonst für rechtliche Rahmenbedingungen, die man beachten muss?
Eigentlich nur die 36 Stunden. Das ist so das, was relevant ist.
Gibt es da Unterschiede? Also wenn es jetzt, weiß ich nicht, mitten im Sommer zum Beispiel passiert, also es sehr heiß ist, gibt es dann Dinge, die man mehr beachten muss, weil dieser biologische Vorgang, den Sie beschrieben haben, schneller in Gang kommt?
Genau, also Temperatur spielt eine Rolle, auch keine kleine, das ist klar. Aber auch da gibt es Wunder der Technik, die uns da helfen. Es gibt tatsächlich mittlerweile für unseren Bereich eine Kühlplatte, eine mobile, die wir dann für den Fall, dass das gewünscht ist, eben auch mitnehmen können. Und also wenn man jetzt ein normales Pflegebett eben im Kopf hat, dann wird diese Platte unter dem Bettlaken, unter dem Verstorbenen eben platziert und kühlt dann. Ne, da kann man eine gewisse Temperatur einstellen und dann ist da schon mal ein bisschen was geholfen.
Okay, dann haben wir das auch gelernt und verstanden und kommen wieder zurück zu Herrn Mancini. Die Mühlen einer Stadtverwaltung mahlen ja normalerweise langsam. Ist das in unserem Fall auch so gewesen und hat das Herrn Mancini geholfen, Hans?
Ja, hat es. Er hat das aber auch selber, na, ich sag mal, provoziert oder verursacht. Der Mann war so hartnäckig, er hat immer wieder seitenlange Briefe geschrieben, wo er erklärt hat, warum er im Recht ist und warum die Stadtverwaltung also sich mal bemühen müsste, das aus seinen Augen zu sehen. Und insofern hatte man, wie ich eben schon gesagt habe, viel Geduld mit ihm und hat sich wirklich Zeit gelassen. Obwohl die Regeln klar waren und man auf der anderen Seite wusste, wir müssen da bald zu einer Lösung kommen.
Wie viel Zeit hat der Mancini denn dann gewonnen, Hans? Also es wird deutlich mehr sein als die 5 bis 7 Tage, die er ursprünglich mal beantragt hatte.
Wir reden inzwischen über 8 Wochen. Wir sind also, das Ganze hat ja im Mai begonnen und inzwischen sind wir also im Sommer. Und es wird vor allen Dingen richtig heiß in Düsseldorf. Wir sind, die Rede ist von 35 Grad. Und dann nimmt ein Polizeikommissar namens Sohn das zum Anlass, Herrn Mancini zu besuchen, zu ihm hinzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt mal wissen, wie ist der Zustand der Leiche? Immer mit Hinweis darauf, dass es halt heiß ist und dass die Aufbewahrung einer Leiche bei diesen Temperaturen im Wohnzimmer, also im Wohnbereich eines Hauses, mit Sicherheit nicht optimal ist.
Was findet der Herr Sohn dann vor? Also wie ist die Situation in der Wohnung?
Er findet einen Mancini, der sich verständnisvoll gibt, der also sagt, er hätte das eingesehen und auch mit Hinweis auf die Hitze. Und wie es der Zufall wollte, hätte er seine Frau am Tag zuvor bestatten lassen.
Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Und offenbar glaubt die Polizei ihm nicht und hakt nach. Und dann räumt er ein, das stimme also wirklich nicht. Er habe da gelogen, seine Frau sei immer noch nicht bestattet.
Ich weiß nicht, ob ich die Antwort wirklich wissen will, aber ich stelle die Frage trotzdem mal, wo ist die Frau?
Der Sarg liegt unter dem Bett. Er hat also versucht, den zu verstecken. Dieses Versteck war nicht so sehr originell. Man hat also den Sarg da gefunden. Und die Polizei, man merkt das der Aktenlage an, verliert jetzt auch die Geduld und sagt, also jetzt ist vorbei, wir transportieren die Leiche ab.
Gelingt ihr das?
Nicht da direkt, weil das geht ja nicht. Die sind darauf nicht vorbereitet. Die müssen okay. ja den Transport organisieren. Ne? Sie gehen also nochmal weg und kommen am nächsten Tag wieder. Jetzt kommen sie aber nicht ins Haus. Die Tür ist verriegelt. Und es gibt tatsächlich einen Mitarbeiter von Mancini, die versuchen mit der Leiche durch den Hinterausgang abzuhauen. Das wird aber unterbunden. Und zwar, weil es den Polizisten gelingt, durch die Toilette des Weinlokals ins Haus einzudringen und sich die Mumie zu nehmen, also den Sarg mit der Mumie zu nehmen. Und sie bringen den Sarg mit der toten Frau tatsächlich dann zum Nordfriedhof. Und dort kommen zwei Geschwister von Wilhelmine hin und identifizieren die und sagen, ja, das ist unsere Schwester.
Und dann ist sie endlich beerdigt worden?
Ja, aber nicht ganz so, wie eigentlich Herr Mancini das angekündigt hatte. Denn dieses Grab, was er oder dieses Mausoleum, was er für sie bauen wollte, das gab es gar nicht. Also ist sie dann in das Grab der Familie Facenda gekommen. Das gab's schon. Da lag ihr Vater schon beerdigt. Und da ist sie beerdigt worden und da liegt sie heute noch.
Wie sieht das Grab denn aus?
Prachtvoll. Es ist also eins der schönsten Gräber auf dem Nordfriedhof, gearbeitet aus Carrara-Marmor. Also es ist ein fast weißer Marmor mit einer wunderbaren Marmorierung. Und du siehst darauf eine Frau, die ihre Arme so zum Himmel hebt und oben gibt es ein paar Putten, die sie sozusagen willkommen heißen und sie in den Himmel ziehen. Also es ist wunderschön.
So, damit hat Wilhelmine ihren Frieden gefunden. Wie es mit Luigi weiterging, also Herrn Mancini, hören wir jetzt nochmal in den Nachrichten.
Nachdem Wilhelmine Mancini beerdigt ist, versucht die Stadt Düsseldorf, ihren Mann Luigi ausweisen zu lassen. Unter anderem wirft sie ihm Steuerhinterziehung vor. Der Anwalt wehrt sich erneut mit allen Mitteln. Die juristische Auseinandersetzung zieht sich deshalb lange hin. Im April 1933 wird Luigi Mancini in sein Heimatland Italien abgeschoben.
Hans, wir haben jetzt gerade gehört, dass das im April 1933 passiert ist, diese Abschiebung. Da hat man natürlich sofort den Reflex, an die Nazis zu denken, die im Januar die Macht übernommen haben. Hat das was mit den Nazis zu tun?
Nein. Also der Mann war einer von ein paar hundert Italienern, die in Düsseldorf lebten und da ihre Geschäfte machten, arbeiteten. Die Nazis waren noch gar nicht so weit, dass sie also da schon sich um irgendwelche missliebigen Ausländer kümmern konnten. Interessant sind Formulierungen in der Korrespondenz der Behörden. Da ist zum Beispiel, wird der Mann als lästiger Ausländer disqualifiziert. Das ist tatsächlich, steht das da so. Ne?
Das heißt, wir haben auch einen Sprachduktus, der auch vor der Machtergreifung der Nazis schon gang und gäbe war.
Ja, der Ausländerfeind, ganz klar ausländerfeindlich war. Und aber die Abschiebung war begründet, anders begründet, wie wir eben gesagt haben. Nee.
Was passiert dann mit dem Haus? Also er hatte ja da die Wohnung und auch vor allen Dingen diesen Weinhandel, das Weinlokal. Was ist damit passiert?
Also das Haus gehörte ja ihm zusammen mit der Familie Facenda. Das ist dann irgendwann verkauft worden. Und zwar an einen Mann namens Josef Müller und Leo Fest wurde das versteigert, das Ganze. Und die haben in diesem Haus ein Restaurant eröffnet und das hieß Müller und Fest. Und das war bis weit in die 80er, 90er Jahre, ich konnte kein genaues Datum finden, war das eins der berühmtesten Restaurants Düsseldorf. Das war ein gutbürgerlichen Laden, in dem man sich traf, wenn man Geschäftsleute zum Beispiel, wenn man essen wollte. Das Besondere an diesem Lokal war, es war im ersten Stock des Hauses an der Königsallee.
Und wie ist es mit Herrn Mancini weitergegangen? Der ist also dann in sein Heimatland nach Italien zurückgegangen. Weißt du, was da noch so passiert ist?
Ja, er hat dann, trotz der großen Liebe zu seiner Wilhelmine, hat er dann nochmal geheiratet. Und zwar die um weit über 30 Jahre jüngere ehemalige Hausangestellte aus seinem Haus in Düsseldorf, eine Deutsche. Und das war die Frau, die versucht hat, die Polizei am Eindringen ins Haus zu hindern und als die Polizei kam, um sich die Leiche zu beschaffen, was ihr damals auch ziemlichen Ärger eingebracht hat. Und die war ihm so treu ergeben, dass sie ihn dann geheiratet hat in Italien. Die sind dann zusammen nach Rom gegangen und danach hat man von denen nichts mehr gehört. Es war nicht zu eruieren, was aus denen geworden ist.
Bevor ich zu den Danksagungen komme, würde ich gerne noch einige sachdienliche Hinweise machen. Wir treten regelmäßig mit unseren Geschichten live auf. zum Beispiel im Zack und im Komödchen in Düsseldorf. Schaut also gerne mal auf die Seiten zack.de oder komödchen.de, dann findet ihr Karten für Kohle, Knast und Kaviar auf der Bühne. Zum anderen möchte ich euch 4.0.de ans Herz legen. Das ist ja immer noch unser Hauptgeschäft. Hans und ich haben gemeinsam mit Boris Bartels und Andreas Endermann diese Online-Zeitung für Düsseldorf gegründet. Und jeden Morgen um 5.30 Uhr steht da eine gut recherchierte und gut geschriebene Geschichte und unsere Abonnentinnen und Abonnenten erhalten auch den beliebtesten Newsletter der Stadt. Es lohnt sich also, unser Startabo abzuschließen und zunächst 1 Euro für 6 Monate zu zahlen und uns in Ruhe kennenzulernen. So, nach der Werbung kommt der Dank. Danke an dich, lieber Hans, fürs Erzählen. Danke an die wunderbare Cast-Crew für die Produktion dieses Podcasts. Danke an unseren Gast Viktoria Frankenheim und an unsere Nachrichtensprecherin Sarah-Lena Boley. Bis zum nächsten Fall.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.